Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Daniel Hoffmann, mein Name, 37 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Wir genießen gerade den strömenden Sonnenschein in Neukirchen. Wer Kinder hat, kennt diese Fragen. Die sind ernst gemeint, lieb, aber auch penetrant. Meistens, wenn man unterwegs sind, kommt das. Papa, kannst du fragen? Ich traue mich nicht. Wenn Kinder die Fragen stellen, ist meistens schon, zumindest bei uns, ein längeres Gespräch vorausgegangen. Beim Bäcker auf die Bitte, auch ein Brötchen zu wollen und die nette Ermutigung, doch selbst zu fragen, kontert das Kind aus Scham oder Angst oder Unvermögen, dass der Papa doch lieber fragen soll, weil man sich nicht traut. Papa, kannst du fragen. Zu Hause, ähnliche Situation. Mama, kannst du das machen? Meistens eine unlösbare Aufgabe für Kinder, ist für die Mutter kein Problem. Pädagogisch auf Dauer ist es nicht sinnvoll, wenn die Eltern immer die Probleme der Kinder lösen. Das weiß man auch. Aber wer hat es damals nicht auch gemacht? Seine Eltern in der Situation vorschicken, damit sie die Dinge für einen übernehmen, weil man sich selbst nicht traut, es nicht kann oder Angst hat. In der Jugendzeit wirkt sich das Thema ein bisschen anders aus. Dann schickt man nicht seine Eltern vor, sondern eher seinen besten Freund oder seine beste Freundin. Die soll nämlich rausfinden, ob die Person einen auch so lieb hat wie man selbst. Kennt ihr vielleicht auch? Kannst du fragen, ob die oder der so empfindet wie ich? Weil man sich selbst nicht traut, die Person des Herzens anzusprechen. Wenn wir nun glauben, dass wir aus dem Alter rausgewachsen sind, die Verhaltensweise setzt sich fort, besonders im Glauben. Wir beten zu Gott, dass er Dinge für uns tut, die wir meinen, nicht tun zu können. Oder vor denen wir Angst haben, weil wir uns sie einfach nicht zutrauen. Wer kennt das nicht? Gott, das traue ich mich nicht, kannst du bitte das und das machen? Oder die Situation verändern oder mir Kraft geben oder mir eine Antwort und eine Lösung geben, damit ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Wie sitzt dann Gott im Himmel? Der denkt dann so, ja, das wollte ich schon immer mal tun oder auf Dauer ist das auch nicht so klug, lieber Daniel, wenn ich alles für dich übernehme? Also ähnlich geartete Situation. Die Motivation zu beten, dass Gott für uns eintritt und die Situation zu unseren Gunsten ändert, ist nachvollziehbar und haben die Menschen zu jeder Epoche schon gemacht. Bis heute. Ja, wir beten alle, dass Gott endlich die Situation der Corona-Pandemie ändert. Kann er machen oder können wir auch machen, so dass wir das beten. Ne? Die Motivation, jemand anderen die Arbeit zu überlassen, ist uns bekannt. Ne? Besonders dann, wenn man in der Situation der Krise oder Überforderung ist. Ich möchte euch folgenden Text mal aus 5. Mose 3, 21, 22 vorlesen. Der Kontext, den müsst ihr mal zu Hause lesen, was da in 5. Mose 3 steht. Das liest sich ein bisschen wie King of Thrones und Game of Thrones und so. Da ist ganz viel Krieg und hin und her und Schlachten und die wesentlichen Punkte stehen meistens so zwischen den Zeilen oder in so Halbsätzen. Aber wenn ihr den Kontext haben wollt, nochmal im Ganzen, ich werde manches nachher auch noch erklären, das müsstet ihr zu Hause mal nachlesen. Aber da steht Folgendes, 5. Mose 3, 21 bis 22. Zu der Zeit ermahnte ich Josua, also mit ich ist Mose gemeint. Mit eigenen Augen hast du gesehen, was der Herr, euer Gott, alles getan hat, wie er die beiden Könige besiegt hat. Also was vorher für Schlachten gewesen sind. So wird er es auch mit allen anderen Königreichen machen, zu denen du hinüberziehst. Denn das Volk stand gerade so am Jordan und wusste, wenn sie jetzt über den Jordan gehen, dann wird das schwierig. Dann wird das nicht ein Freudenfest, sondern dann bedeutet es Krieg. Und jetzt kommt's. Ihr sollt keine Angst vor ihnen haben, denn der Herr, euer Gott, wird für euch kämpfen. Das 5. Buch Mose oder auch Deuteronomium genannt, ist die erneute Erzählung der Geschichte Israels von der Gesetzgebung und der Landnahme des verheißenen Landes. Und viel Raum wird der Gesetzgebung eingeräumt, die Mose an das Volk übermittelt. Deswegen heißt das Buch auch auf Deutsch zweites Gesetz. Also Deutero heißt im Griechischen zweites, Nomos das Gesetz. Also das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, ist das Buch über das zweite Gesetz. Nicht, weil es plötzlich ein weiteres Gesetz gibt, sondern weil das Ganze nochmal erzählt wird. Es ist also wie so eine Wiederholung, so eine Art Neuverfilmung der vorangegangenen drei Bücher Mose. Und wie man das so kennt, wenn man Filme guckt, es gibt ja dann immer so Mehrteiler gibt. Der erste Teil ist super spannend und interessant. Beim zweiten denkt man sich, warum muss das sein? Beim dritten, oh, jetzt wird's wieder gut. Und dann kommt nochmal so eine Art Remake, der die ersten drei Teile nochmal zusammenfasst und denkt, oh, jetzt ist es wieder alles klar. Ja, also wenn ihr quasi die ersten drei Bücher, also mit den, die vorangegangenen drei Bücher meint, zweites Buch, drittes Buch, viertes Buch Mose, nicht alles so lesen wollt, dann lest das fünfte Buch Mose, dann habt ihr den Kontext zusammen. Weil das zweite Buch Mose ist ja noch interessant mit Ägypten und Auszug und 10 Gebote. Beim dritten Buch wird es schon anstrengend, ja, und irgendwann kommen nur noch Zahlen. Wer wie viel Land kriegt und wie viele Esel und Ziegen und wie viele Männer und Frauen und wo überhaupt. Und dann denkt man sich, jetzt höre ich auch auf zu gucken. Beim fünften Buch Mose ist das Ganze dann so ein bisschen kompakter und man hat es auch zusammen erfasst. Aber grundsätzlich werden theologisch die Erfahrungswelt der Wüstenzeit und der Landnahme beziehungsweise der Neuordnung des Lebens in diesem verheißenen Land neu gedeutet, also theologisch neu gedeutet. Das heißt, es ist nicht nur eine Art Zusammenfassung der drei Bücher, sondern es ist eine Zusammenfassung der drei Bücher mit einer anderen Brille. Man deutet es theologisch anders, weil man andere Erfahrungen gemacht hat. Macht jeder von uns auch. Rückblickend deuten wir Geschichten, die wir mit Gott erlebt haben, anders, als wenn wir mittendrin stecken. Ist ja klar. Weil wir neue Erfahrungen gemacht haben, wie Gott noch so ist im Laufe unseres Lebens. Und so auch hier, das fünfte Buch Mose, nicht nur eine Zusammenfassung, sondern eine Art Neuordnung, eine Neusortierung. Denn die Leute, die das zusammengeschrieben haben, haben mit folgenden Fragen dieses fünfte Buch Mose geschrieben. Wer und was hilft? Und wie soll das gelingen? Das heißt, sie haben ihre Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt aufgeschrieben. Wer hilft? Was hat geholfen? Und wie soll das gelingen? Also wie ist es gelungen, was dort passiert ist, rückblickend? Wer und was hilft in einer Wüstenzeit ohne erkennbares Ende? Rückblickend war die Antwort nicht immer eindeutig. Denn das Volk Israel hat viele interessante Hilfestellungen gehabt, was vielleicht in der Wüstenzeit geholfen hat. Nicht immer Gott für sie. Das ging ja drunter und drüber teilweise dort in der Wüste. Wer und was hilft bei der Eroberung eines unbekannten Landes? Gab es unterschiedliche Erfahrungen, was sie dort, wer geholfen hat? Und wie gelingt das neue Leben in einem neuen Land? Ja, stellt euch vor, ihr könntet komplett neu anfangen. Was gebt ihr euch für Gesetze, Ordnung, Ethik? Was soll gelten? Das musste das Volk ja für sich auch nochmal neu sortieren. Und rückblickend haben sie gemerkt, oh, das lief ganz gut, das hätten wir vielleicht anders machen müssen. Ja, wie kann ein Leben neu sortiert werden in einem neuen Land? Ja, Stunde Null, Zweiter Weltkrieg zu Ende. Die Gründerväter der Bundesrepublik mussten sich auch überlegen, was soll neu gelten in diesem neuen Land? Ja, weil die Nazi-Herrschaft war jetzt nicht das Beste, was Deutschland erlebt hat. Ganz im Gegenteil. Also mussten sich die Gründerväter überlegen, wir haben ein neues Land vor uns. Welche Regeln sollen gelten? Wie soll unser Zusammenleben bestimmt werden? Welche Gesetze, Ethik, Normen soll gelten und was wollen wir nie wieder haben? Da haben wir ja Antworten gefunden oder zumindest die Gründerväter haben 1949 Antworten gefunden und jetzt 2021 sind diese Antworten noch die gleichen, nur wir deuten sie neu. Ist ja klar nach über 70 Jahren. Und so auch hier. Ja, man denkt, okay, das ist gut gewesen und das müssen wir weitermachen. Und da sind wir vielleicht ein bisschen zu nachlässig gewesen. Deswegen, fünftes Buch Mose, eine Neusortierung unter neuen Fragen. Das Volk Israel hat auf seiner Reise durch die Wüste und während der Eroberungskriege viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sodass die Antwort auf die Frage, wer hilft und was hilft und wie hat das geholfen, nicht so eindeutig war. Denn sie haben ja erlebt, dass es viele Möglichkeiten gab, wer ihnen helfen konnte und was in bestimmten Situationen geholfen hat. Die Antwort war halt nicht immer Gott. Sie sind ja nicht unter einer Käseglocke alleine rumgezogen. Sie waren ja im ständigen Austausch mit anderen Kulturen und Völkern. Und das Land, in das sie eingezogen sind, war ja nicht leer. Da lebten ja schon Menschen. Und wie würdet ihr euch fühlen, wenn plötzlich Leute kommen und sagen, so ab jetzt leben wir hier? Ja, sind wir auch nicht so begeistert wahrscheinlich. Ja? Und so waren die damals auch nicht so begeistert. Bis heute sind manche nicht so begeistert in der Gegend. Fremde Götter der fremden Völker und Kulturen haben ihnen auf dem Weg ins verheißene Land scheinbar Antworten gegeben. Denn das Volk Israel hat sich ja die Frage gestellt, wir haben nur Zelte und Ziegen und Schafe und die anderen Völker haben Stadtmauern, goldene Tore, große Häuser. Was läuft hier falsch, wenn doch unser Gott der eine Gott ist? Warum geht es denen so toll? Ja, warum haben die goldene Dächer und wir haben nur ein Zelt? Dass man da ins Zweifeln kommt oder meint, dass die anderen vielleicht eine bessere Antwort haben, ist doch nachvollziehbar. Liegt ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, würde es uns heute wahrscheinlich auch so gehen, oder ich sag mal, geht es uns auch auf anderen Ebenen, ja, wenn wir feststellen, andere Menschen glauben an andere Götter oder an gar keinen Gott und denen geht es scheinbar besser, weil die ständig 1 Million auf dem Konto haben. Und ich, der treu seinen Dienst tut, denkt sich ja, wie schaffe ich den nächsten Monat? Gibt es da jetzt nur eine andere Antwort oder nicht? Ich überziehe, aber ihr versteht, dass man da ins Zweifeln kommt und das Volk Israel sich auch gewisse Antworten dann gesucht hatte. Sie glaubten, dass diese Götter und die Lebensgewohnheiten dieser Völker ihnen tatsächlich das gaben, was sie schon immer suchten. Sie begegneten den Nachkommen der Riesen aus der Vorzeit, vor denen sie sehr viel Respekt hatten und Gottes Verheißung auf das Land fast ganz vergaßen. Und wiederum verließen sie sich auf ihre eigenen Kräfte und meinten auch, alles allein schaffen zu können. Das ist ihnen ja passiert. Sie auf eigene Kräfte verlassen, irgendwelche mystischen Völker begegnen, die es irgendwie besser können, scheinbar besser können, ja, oder die Götzen der anderen Völker anzubeten. Goldenes Kalb war ja letztendlich nur der Anfang von dieser ganzen Episode. Das kennen wir. Und in diesem Lebenskontext, das, was das Volk erlebt hat und jetzt zurückblickt, schlägt das 5. Buch Mose einen anderen Ton an und ruft zur Besinnung auf. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch das Buch durch, dass nämlich Gott der Herr, Jahwe allein angebetet werden soll und nicht die anderen. Ja, weil rückblickend war das einfach eine schlechte Alternative, dass sie Götzen nachgelaufen sind. Deswegen das 5. Buch Mose sagt, wer soll angebetet werden? Gott, Jahwe allein. Ganz gleich, wie schillernd die anderen Gottheiten der fremden Völker auch scheinen und wie groß deren Häuser sind, wer soll angebetet werden? Nicht deren Götter, sondern allein Jahwe, der wird seinen Weg schon mit euch machen, auch wenn ihr noch in einem Zelt seid. Nicht soll das Volk von der Anbetung des Gottes ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak, Jakob und des Gottes, der sie aus Ägypten befreit hatte, abbringen. Und das kommt immer und immer wieder im 5. Buch Mose vor. Der Gott mit uns, Gott Jahwe, wird sich dem Volk im Alltag und in ihrem Lebenskontext zeigen. Und der Glaube an ihn wird sich bewähren, eben weil sie Erfahrung gemacht haben, Gott ist mit ihnen, Gott mit uns, Jahwe. Und keinen anderen Gott soll es geben für das Volk Israel. Und in dieser Gott gibt seinem Volk das Gesetz, damit das Leben in diesem neuen Kontext, in diesem neuen Land gelingen kann. Und deswegen ist das Gesetz so wichtig, nochmal zu wiederholen. Deswegen Deuteronomium. Und der Vers 22 steht am Ende des 3. Kapitels und schließt die Erzählung Moses ab. Mose steht mit dem Volk quasi kurz vor dem Übertritt ins neue Land. Und Mose erzählt nochmal, was sie erlebt hatten bis hierhin und warum sie überhaupt hier hingekommen sind. Sie stehen am Ufer und Mose dreht sich um und sagt, und jetzt erzähle ich euch mal, wie wir es überhaupt bis hierhin geschafft haben. Manchen war das ja nicht mehr so klar. Und die Generation, die mal losgelaufen ist, die gab es ja schon gar nicht mehr. Deswegen mussten sie ja 40 Jahre durch die Wüste, damit die Generation der Väter gar nicht mehr lebt, weil die haben ja Murks gemacht. Ja, und deswegen musste die neue Generation in das neue Land, aber die wussten ja gar nicht mehr, wie sie es überhaupt bis hierhin geschafft haben. Man könnte sagen, dass Mose dankbar Rückblick hält und das Volk nochmal erinnert an die Zeit, die hinter ihm liegt, nämlich 40 Jahre Wüstenzeit. Das alte Leben in Unterdrückung in Ägypten liegt hinter ihnen. Die ersten Kämpfe liegen hinter ihnen. Und in all dem war Gott für sie da und hat ihnen geholfen, auch wenn sie es nicht immer sofort gesehen haben oder wahrhaben wollten. Gott hat sie nie im Stich gelassen. So könnte man auch ein bisschen das zusammenfassen, was Mose versucht, ihnen die ganze Zeit zu erzählen. Und unser Vers läutet die Kehrtwende ein, denn nun geht es los. Die Landnahme beginnt und das Volk, und vor dem Volk liegt unentdecktes Gebiet und Völker, die ihnen feindlich gesinnt waren. Unentdecktes Gebiet, weil da lebte noch keiner von denen bisher. Die hatten ja nur mal Botschaften hingeschickt, um zu sagen, guckt mal, wie es da aussieht. Dann sind die ja zurückgekommen, haben letztendlich gesagt, das ist uns eine Nummer zu groß, was wir da gesehen haben. Ja? Große Menschen, große Früchte, große Schlösser. Ja? Das ist uns eine Nummer zu groß, lassen wir das noch mal lieber sein. Sonst wussten sie ja nichts, was da ist. Und dass die Völker, die feindlich gesinnt waren, weil wer will schon, dass plötzlich jemand kommt und sagt, das Land gehört dir nicht mehr. Und das Volk musste sich auf eine kriegerische Auseinandersetzung vorbereiten und bekam Angst und Sorge, wie sie das jetzt schaffen sollten. Eigentlich interessant, kaum ist der dankbare Rückblick vorbei, bei dem sie sich erinnerten, was sie erlebt hatten und wie Gott ihnen zu jeder Zeit beistand, bekommen sie Angst und Sorge vor der Zukunft und haben keine Ahnung, wie sie das schaffen können, was vor ihnen liegt. Kennt ihr das? Man erinnert sich daran, wie gut Gott einem geholfen hat und wie dankbar man ist, welche Segen wir erfahren haben, gucken nach vorne in die Zukunft und es wird Angst und Sorge. Dabei können wir das eine mit dem anderen nicht zusammenbringen. Ja? Kaum drehen wir uns rum, wissen wir nicht, wie die Zukunft werden soll. Dabei haben wir doch gerade erzählt, dass Gott uns bisher immer geholfen hat. In diese Situation spricht Mose seinem Nachfolger Josua als nun neuer Anführer des Volkes und stellvertretend für das Volk eben diese Sätze zu. Deine Augen haben das alles gesehen, was der Herr, euer Gott, mit diesen Königen getan hat, denn sie hatten schon zwei Kämpfe hinter sich. Und so wird Gott der Herr auch mit allen anderen Königreichen tun, in denen du ziehst, nämlich überm Jordan. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Gott hat euch vorher geholfen. Man könnte ja glauben, dass er dann auch künftig helfen wird. Oder meint ihr, Gott ist plötzlich weg? Aber das ist ja immer so diese Folge, die man zieht. Bisher ist es gut gegangen, keine Ahnung, wie es künftig wird. Eigentlich war Gott da, soll Gott künftig auch noch da sein? Ja, müsste ja eigentlich auch künftig da sein. Mose erinnert Josua hier in diesem Vers an den König von Og. Eine der ersten Auseinandersetzungen vor der eigentlichen Landnahme. Israel hatte die Boten ins Land geschickt, um das Land und die Völker auszukundschaften. Und sie kamen vor Angst zurück und haben gesagt, da ist alles viel zu groß für uns. Und da die Menschen sind auch ziemlich groß. Interessant fand ich, dass Archäologen in dieser Gegend tatsächlich größere Skelette gefunden haben. Ja, also diese Riesen, ja, größere Skelette gefunden haben. Die Durchschnittsgröße eines erwachsenen Mannes in biblischer Zeit war etwa 1,64 Meter. Das ist die Durchschnittsgröße eines kampferprobten durchschnittlichen biblischen Mannes. 1,64 Meter. Die Skelette, die man da gefunden hat, waren etwa 1,85 bis 2 Meter. Ich bin 1,83, ja, und wenn jemand mit 1,64 vor jemandem steht, der 2 Meter ist, da wird einem schon mal Angst und Bibberbange, ja, vor allem, wenn man schwer bewaffnet ist. Für uns normale Körpergröße, also 1,85, 2 Meter, ist jetzt irgendwie heutzutage aufgrund von Hygiene, Gesundheit, Ernährung kein Problem mehr, aber für die damalige Zeit schon groß, ja, unvorstellbar. Und wahrscheinlich wurden solche großen Männer als Vorkämpfer oder Einzelkämpfer in der Armee eingesetzt. Goliath, erinnert ihr euch an die Geschichte? Da war doch so ein großer Mann, der nach vorne geschickt wurde. Der war nur noch ein bisschen größer als 2 Meter. Solche Menschen gibt es ja auch heute, die ein bisschen größer sind als 2 Meter. Nur es war damals üblich, dass man eben die Großen nach vorne stellt. Und wenn die gewinnen, dann hat die ganze Armee gewonnen. Hatte den Vorteil, dass es weniger Tote gab. Ja, aber diese großen Kämpfer hat man an die Front gestellt, damit eben der Feind Angst bekommt. Naja, und halt 1,64 Meter israelische Armee hatte dann natürlich Angst vor den 2 Meter Männern vorne in der ersten Reihe. Und noch eine Geschichte erinnert an dieses Riesenvolk, das Volk des Königs von Og. Im ersten Buch Mose wird von einer Zeit berichtet vor der Sintflut. Ganz komische Geschichte, ja. Die Theologen streiten sich bis heute, was das eigentlich soll. Es steht aber trotzdem da, als die Engel die Menschentöchter so schön fanden. Kennt ihr die Geschichte? Da fanden die Engel die Menschentöchter so toll und haben mit ihnen Kinder gezeugt. Und die Kinder waren Riesen, die Helden. Die Nachkommen dieser Kinder werden als Riesen beschrieben, weil Engel und Menschen dann eben, naja, waren gute Gene dabei. Nephilim im Hebräischen oder im Griechischen steht da Gigantes. Ja, also das heißt, die Nachkommen dieser Kinder zwischen Engel und Menschentöchter waren die Giganten der Vorzeit. Und das sind die, und der König von Og und sein Volk sind die Nachkommen dieser Riesen. Also ein ganz sonderbares Volk. Ja, die waren halt groß, ja, und lassen sich auf Engelehen sozusagen zurückverfolgen. Ich weiß nicht, wer von euch mal einen Stammbaum gemacht hat, wenn man so zurückverfolgt, woher man so kommt. Ich habe das mal gemacht, finde ich ganz spannend, woher ich so komme. Ja, manches will man auch gar nicht wissen, aber es ist trotzdem interessant. Ja, und die können sich halt auf Engel zurückverfolgen. Und vor diesem geheimnisvollen Volk hatte man halt Respekt, ist ja klar. Und das Grab des Königs von Og hatte eine Größe von 4,5 mal 2 Meter. Ja, der musste irgendwas kompensieren, der Mann, aber er war halt besonders groß. Oder wollte als besonders groß in Erinnerung bleiben, wollen wir mal so sagen. Deswegen hat Israel offiziell gefragt, ob sie nicht ein Durchzugsrecht bekommen, damit sie nicht kämpfen müssen, um ins verheißene Land zu kommen. Und der König von Og verweigerte es und zog mit seinem Volk gegen Israel in den Krieg. Und das waren diese ersten Schlachten, die es zu schlagen galt. Und Gott sprach seinem Volk zu, sich nicht zu fürchten, weil er immer mit ihnen ist. Und das Volk gewann den Kampf und nie hat Gott daran Zweifel gelassen, dass er zu seinem Volk steht. Und immer hat er die Verheißung auf das neue Land bekräftigt und vor jeder Herausforderung bestätigte er sein Mitsein und seine Unterstützung. Und dieser Vers 22 ist eine Ermutigung in Zeiten, die geprägt sind von Entscheidungen und Krisen, Zeiten voll Sorge und Angst vor der Zukunft. Und in diese Situation spricht Gott: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, streitet für euch. Mir sind 3 Gedanken hängen geblieben bei dieser jetzt etwas langen Geschichte mit Riesen und Vorzeit und Kämpfen. Was heißt das für uns im Alltag, wenn man das so liest? Erster Gedanke: erinnere dich. Der ungewisse Blick in die Zukunft, der macht Angst. Und wer will sagen, was kommt und was gelingen kann? Und die letzten 1,5 Jahre haben uns gezeigt, man kann eigentlich, wenn überhaupt, nur 2 Wochen im Voraus planen. Ja, was wir alles geplant haben und dann wieder 2 Wochen vorher über den Haufen geschmissen haben und neu geplant haben. Man weiß es nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie der Herbst wird, wie der Winter wird, ob wir uns noch 5-mal impfen lassen müssen. Wer weiß das denn? Ja? Die beste Vorbereitung und das beste Abstecken der Eventualitäten gibt keine endgültige Sicherheit. Und noch unerträglicher werden Situationen, wenn man nach Gottes Meinung fragt. Also, was man tun soll und man hört keine Antwort. Kennt ihr das? Also, ich glaube, Sie hatten berichtet, ne, von wenn Gott nicht spricht. Kennt man ja, Gott, was soll ich tun, A oder B? Ja, gib mir mal eine Antwort. Ja, und dann kommt nichts. 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Monate. Ja, unerträglich. Als ob es Gott egal wäre, wie man sich entscheidet. Vielleicht ist es ja so, dass es Gott egal ist, welchen Weg wir einschlagen, ab A oder B. Und in solchen Zeiten, wenn man darüber nachdenkt, was ist, was kommt, wie ist es gewesen, in den Zeiten von Gedankenchaos und Sorgen um das, was kommen mag, dann ist Rückblick heilsam. Und deswegen ist für mich dieser erste Gedanke aus dieser Geschichte: erinnere dich. Sich erinnern, welchen Weg man schon hinter sich hat und wie Gott auf dem Lebensweg gehandelt und geholfen hat. Und in all dem neu für sich zu entdecken: Moment mal, Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Er war da und hat mein Leben gelenkt und mich gesegnet und mich beschenkt auf eine Weise, die ich in der Situation für unmöglich gehalten habe. Aber da kam was und es ist Unglaubliches passiert, Wundersames, Wunderbares. Gott hat gehandelt und er war da. Ich musste dadurch und rückblickend verstehe ich, dass er mich begleitet hat. Und von daher ist es beruhigt, zurückzuschauen und das Gute zu sehen, was Gott gemacht hat, und dann festzuhalten: er war damals da, er war bei mir und er wird auch künftig bei mir sein. Und deswegen brauche ich keine Angst zu haben. Deswegen ist Rückblick heilsam. Erinnere dich, wie Gott in deiner Vergangenheit schon gehandelt hat und warum du heute da bist, wo du bist. und zu entdecken, Gott war dabei und ist immer noch dabei und mit mir gegangen. Und deswegen wird er auch künftig mit mir sein und mit mir den Weg gehen. Zweiter Gedanke, vertraue auf Gottes Unterstützung, aber bleib selbst nicht passiv. Die Zusage steht ja, Gott streitet für uns. Gott räumt Hindernisse aus dem Weg und er bezwingt übermächtige Herausforderungen, er bezwingt sogar Riesen. Er hilft mir, aber Gott nimmt uns nicht aus der Verantwortung. Die ersten Schritte müssen wir schon alleine machen. Gott hat die Königreiche nicht bezwungen, bevor Josua und das Volk eingewandert sind. Das Volk Israel ist nicht in ein leeres Land gezogen, sondern den ersten Vertrauensschritt musste das Volk schon selbst machen. Gott hat das Volk, die Völker in dem Land nicht vorher beseitigt. Ja, Sintflut hat ja auch schon mal funktioniert, hätte ja Gott noch mal versuchen können. Sodom und Gomorra mit Feuer vom Himmel, also Ideen, wie man Völker vernichtet, hat er aber nicht. Sondern Gott sagt, nee, ich bin mit euch, aber durchziehen müsst ihr schon selbst. Erst als sie in das fremde Land eingezogen sind, hat Gott mit ihnen die fremden Könige bezwungen. Nicht vorher und auch nicht ohne sie. Der Glaube bewahrheitet sich im Vollzug und nicht im Voraus. Ich würde auch immer so gerne sagen, Gott, räume bitte alle Hindernisse aus dem Weg, bevor irgendwelche kommen, damit ich einfach ja, auf Watte laufen kann bis in die Ewigkeit. Aber das ist es nicht. Das macht Gott nicht. Das hat er noch nie gemacht in der Geschichte. Wenn ich erfahren will, ob Gott mich versorgt, auch wenn ich alle Sicherheiten weggegeben habe, dann muss ich eben den ersten Schritt machen und nicht sagen, Herr, ich will dir vertrauen und auf deine Sicherheiten bauen. Dann muss ich vorher auch alle Sicherheiten mal weggeben, um zu gucken, ob Gott handelt. Wenn ich erfahren will, dass Gott mir vergibt, muss ich den ersten Schritt tun und selbst offen werden und auch vergeben. Wenn ich erfahren will, dass Gott tatsächlich Versöhnung schenkt, muss ich offen werden und mich versöhnen lassen. Und wenn ich erfahren will, dass Gott einen neuen Weg für mich hat, muss ich auch bereit sein, den ersten Schritt auf diesem unbekannten Terrain zu gehen. Der Glaube führt nicht in ein passives Leben, so nach dem Motto, Gott macht das schon und ich brauche nur die Hände zu falten. Das ist es nicht. Sondern der Glaube führt zu einem starken Leben, weil Gott mich stark macht in den Situationen, in denen ich bin und er mir zur Seite steht. Spannend finde ich, als Jesus seine ersten Jünger gefunden hat, im Johannesevangelium steht das, und Jesus dreht sich um und fragt die beiden Jünger, die ganze Zeit hinter ihm hergelaufen sind, weil Johannes der Täufer gesagt hat, lauf hinter diesem Jesus her, dreht er sich um und fragt sie, was wollt ihr denn? Also was sucht ihr? Und die Jünger sagen, wo du wohnst. Man kann sich überlegen, ob das jetzt so die kluge Antwort war, was sie wollten. Aber der entscheidende Punkt ist, was Jesus ihnen dann sagt. Er sagt nicht, okay, ihr wollt wissen, wo ich wohne in der Hauptstraße so und so viel in Nazareth. Oder er gibt ihnen irgendeine Predigt, wer er ist, wo er wirklich wohnt, im Reich Gottes und wie auch immer. Hätte ja auch sagen können, der Menschensohn hat kein Haus, hat er ja auch schon mal gesagt. Aber in dem Moment, wo es um Nachfolge geht, sagt Jesus einen Satz, nämlich, kommt und seht selbst. Das ist Nachfolge. Mach deine eigenen Erfahrungen mit mir. Dann wirst du schon sehen, ob sich das bewahrheitet, was du bei mir suchst. Komm und sieh selbst. Das ist doch eigentlich dann der Vertrauen und der Glaube, die Nachfolge, was in der Bibel steht. Komm und sieh selbst. Das ist irgendwie ein Abenteuer. Ja, wir wissen nicht, was kommt, aber wir müssen darauf vertrauen, dass wir bei Jesus etwas finden werden, ja, was dazu führt, dass unser Leben reich wird. Was das ist, kann jeder von uns jetzt ganz viel erzählen. Dritter und letzter Gedanke. Behalte die Verheißung und die Hoffnung im Blick, trotz der Riesen. Wer sind die Riesen, die vor dir stehen, vor denen du Angst hast? Ja, das Volk ist eingezogen und stand dann vor einer Armee und guckte nur nach oben. Und dachte so, oh, das ist unsere Nummer zu hoch. Aber wer sind denn deine Riesen, die vor dir stehen, vor denen du Angst hast? Beziehungssorgen, finanzielle Nöte, Existenzängste, Krankheit, Streit, ungewisse Zukunft, Neuorientierung. Ich glaube, jeder von uns hat Riesen vor sich oder auch schon mal Riesen vor sich gehabt, wo er sagte, keine Ahnung, wie ich das jemals überwinden sollte. Corona-Krise kann auch eine Riese sein. Oder wenn jemand an Corona erkrankt war, war auch ein Riese. Jeder hat Riesen. Ja? Und wenn man vor denen steht, dann ist man manchmal so groß. Und diese Riesen versperren den Blick auf das Eigentliche, nämlich das Ziel. Manchmal verhindern sie sogar, sich an Gott selbst zu wenden, diese Riesen. Und wegen der Riesen haben wir Angst vor der Zukunft und wissen nicht, was kommt, weil wir nichts sehen können, weil wir nur noch auf den Riesen starren. Diese Riesen haben dem Volk ganz schön viel Angst gemacht und den freien Blick auf das versperrt, was eigentlich vor ihnen lag, das verheißene Land. Das Land der Sicherheit, der Freiheit und des Friedens. Und das war Gottes Ziel doch für sein Volk, dass sie dorthin ziehen. Und das wollte er und das hat er ihnen auch verheißen. Und deswegen musste Gott sein Volk immer und immer wieder daran erinnern, wer er ist für sie und wie wichtig es ist, nicht auf die Riesen zu schauen, sondern auf Gott selbst. Denn die Verheißung steht ja für uns fest. Und die Riesen haben kein Anrecht, uns diese Verheißung streitig zu machen. Denn die Riesen, so auch diese Geschichte, sind Relikte der Vorzeit. Angst und Sorgen haben keine Macht mehr über uns, weil Gott mit uns ist. Und durch Jesus Christus hat er uns das vor Augen gehalten, dass Angst und Sorgen keine Macht mehr über uns haben. Und wir jeden Tag erleben können, Jesus ist da. Er ist mit mir und geht mit mir in die Zukunft. Gott allein soll beachtet werden und nicht die Riesen, die vor einem stehen. Und deswegen nochmal dieser Vers zum Abschluss. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Keine Angst zu haben vor dem, was vor mir steht, Gott immer wieder in den Blick zu nehmen und nichts anderes und Gott an meiner Seite zu wissen in allen Situationen.